Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Der Herr ist auferstanden. Das ist Matthäus. Das habt ihr auch so richtig über die Jahre so verinnerlicht, ne? Also heute war das ja so, als ich reinkam, die Leute haben nicht Hallo Andreas gesagt oder mir die Hand gereicht, sondern der Herr ist auferstanden. Das war quasi so die automatische Begrüßung an diesem Tag. Die Frage ist ja, ob das, was wir so sagen, von der Tradition her wirklich unser Herz ergreift. Also ob Ostern wirklich das Fest der Hoffnung für dich ist. Denn das ist ja Ostern. Ostern ist das Fest der Hoffnung, weil Jesus lebt, weil er auferstanden ist. Darum gibt es Hoffnung. Am Ende ist Hoffnung da. So lautet das Thema. Am Ende ist Hoffnung da. Und ich möchte dich bitten, lass dir die Worte noch einmal so zu Herzen gehen. Am Ende ist Hoffnung da. So war es für die Menschen, denen der auferstandene Herr und Heiland Jesus damals begegnete. Sie bekamen von Gott Hoffnung ins Herz gelegt. Das ist nicht irgendwie Psychologie, das ist nicht irgendwie Selbsterlösung, sondern das ist die Begegnung mit dem auferstandenen Herr. Und so ist es bis heute, wo Menschen diesem lebendigen Jesus begegnen, da passiert etwas in ihnen in Richtung Hoffnung. Hoffnung ist, wenn unser Ende der Anfang von etwas ganz Neuem wird. Hoffnung ist, wenn unser Ende der Anfang von etwas ganz Neuem wird. Und diese Hoffnung ist es, auf die es ankommt. Und ich wünsche dir so sehr, hier heute in der Kirche, am Bildschirm oder am Telefon, ich wünsche dir so sehr, dass du nicht beim Alten stehen bleibst, sondern dein Herz offen ist für das Neue, dass dir Jesus, der Auferstandene, geben möchte. Ich wünsche dir echte Osterfreude, denn darauf kommt es an. Das ist eine Freude, die von innen kommt. Das ist nicht so ein aufgesetztes Lächeln, das ist nicht so ein Tun, als ob, sondern auch wenn wir am Ende sind, ist da eine Freude, die uns trägt. Auch wenn wir Tränen weinen, weil wir etwas zu tragen haben, was uns schwerfällt, ist da einer, der uns tröstet. Ist da einer, der uns den Blick nach vorne richten lässt, sodass wir nicht aufgeben? Wir leben in einer Welt, in der es Hoffnung schwer hat. Als ich so überlegte, was ich euch heute mitgeben möchte, ist mir das nochmal so richtig durchgegangen. Denken wir an die vielen Kriege, die es gibt. Zum Beispiel den in der Ukraine, wo die voranschreitende Bombardierung und Zerstörung die Ukraine mehr und mehr kaputt macht. Dann kann man ja dazu stehen, politisch oder auch militärisch, wie man will. Der Westen schaut zu, wie das Volk der Ukrainer mehr und mehr zerstört wird. Wo bitteschön ist da Raum für Hoffnung? Ich denke an den Nahostkonflikt in Israel, um Israel herum. Und wir wissen, dass dieses Pulverfass das Potenzial hat, die Weltgeschichte zu verändern. So wie es die Bibel, so wie es die Schrift sagt. Was wird werden? Welchen Raum hat da Hoffnung? Wie kann Frieden hineinkommen? Habt ihr eine Antwort? Es gibt in unseren Tagen, auch in unserem Umfeld, so viel Hass. Die Medien schreiben andauernd darüber. So viel Ausgrenzung. So viel Repression. So viel Ungerechtigkeit. So viel Missbrauch von Macht und Einfluss durch die, die die Mittel dazu haben. So viel Spaltung in unserer Gesellschaft. Und wenn wir hinschauen, wenn wir genau hinschauen, ist es wie ein Fass ohne Boden. Die sogenannte Covid-Pandemie hat gezeigt, verantwortliche Personen haben kein Interesse an ehrlicher Aufarbeitung der Corona-Krise und der Corona-Maßnahmen. Kein Interesse an wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit den Fakten, wie es geboten wäre. Und das ist schlimm. Es gibt keinen Disput, es gibt keine öffentliche, auch fundierte sachliche Auseinandersetzung mehr. Es zeigt sich, wir leben in einer Gesellschaft, in der das Gift der Diffamierung, wo man lieblos Menschen ausgrenzt, weil sie eine andere Meinung haben, das Leben vieler beschädigt und das Leben mancher sogar zerstört. Und ich habe mich so gefragt, diejenigen, die mitten in der Corona-Krise gesagt haben, wenn das vorbei ist, dann haben wir uns einiges zu vergeben. Wo sind sie geblieben? Und erinnern sie sich noch an das, was sie gesagt haben? Ich höre nicht viel von Vergebung. Wir leben in einer Zeit der Täuschung und der Lüge. Das Neueste, was mich die Tage jetzt noch mal so erreichte, viele von euch kennen ja die künstliche Intelligenz, ihr habt davon gehört, die sogenannte KI, die ja überall, ihr ruft irgendwo an und dann ist da kein Mensch mehr, mit dem du sprichst, sondern du sprichst mit der künstlichen Intelligenz. Hallo übrigens. Ja? Ich bin Andreas, wie heißt denn du? Das Neueste, was es da gibt, OpenAI, das ist ja eine Firma, die da ganz weltweit führend ist, die hat eine Maschine, ich sag mal ein Programm geschrieben, Voice Engine, da kannst du quasi Stimmen imitieren. Das heißt, irgendwann rufst du im Fahrbüro an und möchtest Andreas Schröder sprechen und der spricht gar nicht, das ist die künstliche Intelligenz. Da werden Stimmen imitiert, es reichen 15 Sekunden Aufnahmezeit, da kannst du eine ganze Predigt von machen und dann denkst du, Schröder predigt, aber es ist die künstliche Intelligenz. Und die Erfinder davon sagen, oh, das birgt ernsthafte Risiken. Die Erfinder sagen, es birgt ernsthafte Risiken, aber es wird weiterhin schön eingesetzt. Und was passiert? Die Diskrepanz zwischen Wahrheit und Täuschung, zwischen Lüge und Wahrheit, die nimmt immer zu, die wird immer größer und dem Unrecht wird Vorschub geleistet. Wisst ihr, es ist eine Welt, in der das Leben mehr und mehr Enttäuschung bringt. Die Zeit, in der wir leben, und das sage nicht ich, sondern das sagen die Medien über die Menschen, wenn sie gefragt werden, wie siehst du diese Zeit, in der wir leben? Wie erlebst du dich im Moment? Die Zeit, in der wir leben, schürt Zweifel und Angst. Das ist kein Schwarzsehen, sondern das bezeichnet die Stimmung, in der viele Menschen sich erleben. Ich behaupte, dafür hat Gott uns nicht geschaffen. Dafür hat uns Gott nicht geschaffen. Und so zu leben, macht krank. Davon bin ich überzeugt. Eigentlich hat ja jede Enttäuschung etwas Gutes. Das Wort Enttäuschung, was steckt da drin? Täuschung und Enttäuschung. Also ich sag mal, Enttäuschung hat ja etwas Gutes. Sie rückt unser Bild der Wirklichkeit zurecht. Die Täuschung, wenn es eine Enttäuschung ist, wird durch etwas Besseres ersetzt. Aber ich frage dich, was ist denn das Bessere, das wir anstelle der Enttäuschung setzen? Was ist denn die Hoffnung in alledem? Wir feiern Ostern. Wir haben gesagt, das Fest der Hoffnung. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das wird laut bekannt von euch jetzt hier. Aber was ist diese Hoffnung? Was ist der Grund dieser Hoffnung? Und wie wird sie in unserem Leben Wirklichkeit? Der Apostel Paulus, der hat ein gutes Wort zum Thema Hoffnung gesagt. Es ist nur ein Vers, den ich euch heute so mitgeben möchte an dieser Stelle. Und zwar aus dem Römerbrief. Übrigens ein Paulus, der damals es auch nicht besser hatte als wir. Die Welt damals war auch nicht hoffnungsvoller als unsere Welt. Es gab damals auch viele Kriege, viel Elend, viel Ungerechtigkeit, Sklaverei, Unterdrückung der Frau, das werden wir gleich nochmal hören. Und vieles andere ja in der damaligen Welt, was so selbstverständlich war, wo man mit lebte. Es war keine schöne Welt. Und er schreibt von Hoffnung. Er sagt, Römer 15, Vers 13 nach der neuen Genfer Übersetzung. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Ich möchte noch einmal kurz beten. Ja, lieber Herr, wenn wir so über diese Hoffnung nachdenken jetzt, wenn wir auf dem Hintergrund dessen, was wir eben so gehört haben, wie es um uns herum rumort, von Hoffnung reden und sagen, du lebst und du bist lebendig, dann möchte ich dich bitten, dass das keine Farce, keine leere Hülse ist, sondern dass du selbst zum Zuge kommst in uns, in unserem Leben, in unserem Umfeld, in dieser Welt und dass wir Hoffnungsträger sind in dem Dunkel, das um uns herum ist. In einer Welt, die sich nach Hoffnung sehnt und überall Hoffnung sucht, aber nicht richtig so recht weiß, wo sie sie findet. Danke, Herr, dass du hineinsprichst in dieses Dunkel, dass du hinein dich gibst in dieses Dunkel, weil du das Licht der Welt bist und wir dürfen auf dich aufmerksam machen und dürfen selbst mit dir unterwegs sein. Danke für dein Reden heute. Amen. Ja, Paulus, dieser Vers, Quelle der Hoffnung haben wir gehört. Quelle der Hoffnung. Ich stelle mir das so vor, eine Quelle, die nicht versiegt. Und wir schöpfen und wir schöpfen und wir schöpfen und wir schöpfen Hoffnung aus dieser Quelle und es sprudelt immer weiter. Gott ist die Quelle, heißt es. Gott hat keinen Anfang, Gott hat kein Ende, Gott ist ewig. Gott kann, was wir nicht können. Er ist zu dem fähig, was wir niemals schaffen könnten. Er ist der Herr über allem, der König, der triumphiert und wir schöpfen Hoffnung aus dieser Quelle, die niemals versiegt. Wie wunderbar ist das denn? Und dann heißt es volle Freude, voller Frieden. Also voll heißt, es ist genug da. Es ist genug da für dich und für mich. Selbst wenn wir denken, das ist ein Fass ohne Boden, ein Eimer mit Löchern. Es ist genügend da. Und er tut hinein und er versorgt. Und er sagt niemals, jetzt ist aber gut, jetzt reicht's aber mal. Nein, sondern er gibt uns das, was wir brauchen an Freude und an Frieden. Trotz allem, dennoch. Und das reicht sogar für die Menschen in dieser Welt, die ohne Hoffnung sind, egal was ihre Lebenssituation ist. Ob das Menschen hier bei uns sind oder ob das Menschen in der Ukraine sind, ob das Menschen in Israel sind, im Gazastreifen. Ob es Menschen sind, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden und nicht wissen, wie sie heute Ostern richtig feiern können. Nicht so wie wir mit schönen Liedern und schönem Licht und schönen lauten Predigten und der Herr ist auferstanden und alle hören's, sondern klammheimlich, versteckt und verborgen, weil sie es nicht anders dürfen und anders können, weil es zu gefährlich ist. Wisst ihr, was die Welt zu geben nicht imstande ist, das gibt uns Gott in der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, egal wo wir leben, ob in Afrika oder hier bei uns. Und dann heißt es, ein unerschütterlicher Glaube, eine unerschütterliche Hoffnung. Das finde ich so schön. Das hat mich sehr angesprochen. Unerschütterlich, weil ich lasse mich gerne erschüttern. Das ist vielleicht so ein naturell Ding irgendwie, vielleicht auch Prägung. Mancher hat vielleicht so ein dickes Fell und lässt sich da nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Aber so viele von uns, die haben durchaus so Anflüge von, sage ich mal, Panik oder von bestimmten bedrückenden Situationen, wo sie sagen, ey, das fühlt sich jetzt hier irgendwie nicht so ganz gut an. Unerschütterliche Hoffnung. Wow, das ist eine Hoffnung, die sich nicht so leicht niedermachen lässt, die sich nicht entmutigen lässt, die nicht aufgibt, wenn sie Gegenwind bekommt, sondern die ganz viel Widerstandskraft, ganz viel Durchsetzungsvermögen, ganz viel Beharrlichkeit hat. Stark. So eine Hoffnung möchte der Heilige Geist, Gott durch den Heiligen Geist, wie es heißt, in uns wirken. Danke, Paulus. Danke, Paulus, für diesen Wunsch. Er sagt ja, ich wünsche euch das. Danke, Paulus. Aber nun sag uns auch mal, wie geht das? Jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt wollen wir mal gucken, wie ist denn das möglich? Wie passiert denn das? Ganz praktisch, ganz konkret. Nun schauen wir doch einmal genauer hin auf dieses Geschehen von Ostern. Blicken wir uns die Menschen einmal an, die dem Auferstandenen begegnen. Das war für mich so eine Hilfe, noch mal genauer drauf zu gucken und zu gucken, wo kommen diese Männer und Frauen denn eigentlich her? Was bringen sie so mit? Was ist denn ihre Erschütterung? Was ist Ihre Enttäuschung? Was ist Ihr Frust, den Sie haben? Und dann kommt auf einmal der Auferstandene und begegnet Ihnen. Denn eines verbindet alle diese Auferstehungsberichte miteinander. Die Männer und Frauen, die Jesus begegnet sind als dem Auferstandenen, die haben alle eine Hoffnungskraft geschenkt bekommen. Machen wir uns das klar. Ich meine auch die Jünger, nicht? Die sind ja dann losgegangen und haben Missionen betrieben. Andreas hat das schon gesagt. Wenn diese Botschaft nicht weitergegeben worden wäre, dann wären wir heute nicht hier. Dann gäbe es die Kirche der Christen nicht. Dann gäbe es diese frohmachende Botschaft des Evangeliums nicht in dieser Welt. Und wisst ihr, diese Hoffnungskraft, die die ersten Christen erlebten, sie ist quasi ansteckend. Sie ist virulent. Sie hat eine Power, eine Kraft. Sie infiziert andere, aber jetzt im positiven Sinne. Und wir entwickeln eine Kraft in uns, auch eine Widerstandskraft, auch gegen das, was in dieser Welt passiert, was vielleicht zerstörerisch sein mag. Die Auferstehung Jesu von den Toten schafft bei denen, die im Glauben gegen den Augenschein etwas Neues in ihr Herz, was wir nicht machen können, was kein anderer Mensch uns geben kann, sondern was allein von Gott kommt. Mag sich die Hoffnungslosigkeit mit zunehmender Enttäuschung auch vergrößern, umso stärker ist die Hoffnungskraft durch Jesus, der auferstanden ist. Am Ende ist Hoffnung da. Und das möchte ich heute insbesondere denen so zusprechen unter uns, die vielleicht frustriert sind. Denen zusprechen, die enttäuscht sind. Denen zusprechen, die hoffnungslos sind. Vielleicht auch, weil sie etwas zu tragen haben, wo sie nicht wissen, wie wird es werden. Oder weil sie vielleicht sogar unter dem Älterwerden leiden. Weil sie an dieser Welt leiden. Weil sie in der Familie leiden. In der Ehe vielleicht leiden. Mit sich selber leiden. Weil sie nicht rauskommen aus diesem Endgefängnis oder dem Endzustand, in dem sie meinen, sich zu befinden. Ich möchte dir sagen, Jesus lebt. Am Ende ist Hoffnung da. Am Ende ist Hoffnung da. Jesus lebt. Schaut euch dieses Bild an, was wir Karfreitag schon hatten mit der Hand. Ihr seht es. Es ist die Hand Jesu. Jesus, der am Kreuz für uns sein Leben lässt, angenagelt durch seine Hände an das Fluchholz. Und dann hängt er da, um uns zu erlösen. Das war Karfreitag. Was sind so die Dinge, die dich festgenagelt haben? Was ist so das, woran du hängst, was du nicht loswirst? Was wie so ein Fluch, ja, wie so eine Klette an deiner Kleidung dich begleitet und du kannst es nicht abschütteln. Versuch das mal, das geht nicht so einfach. Da musst du ein bisschen Gewalt anwenden. Aber was ist mit den Dingen, die so richtig tief sitzen? Und dann hängst du quasi wie angenagelt daran. Jesus hat das erlebt. Und am Ostermorgen, das Bild habt ihr am Karfreitag nicht gesehen, am Ostermorgen die Befreiung. Jesus, der vom Kreuz genommen wird, der ins Grab gelegt wird, aber wieder aufersteht von den Toten. Neues Leben, ewiges Leben, etwas ganz Neues, was Gott hineinlegt, wo Gott sich verherrlicht an seinem Sohn. Und man sieht noch die Nägelmale, man sieht auch vielleicht noch das Blut. Und Jesus weiß um die Wunden deines Lebens. Jesus weiß um die Verletzungen deines Lebens, die dir zugefügt worden sind. Vielleicht sogar die Verletzungen, die du dir selbst zufügst, weil du manche Dinge tust, die einfach nicht gut sind. Und Jesus sagt, ich bin dafür auferstanden. Ich lebe, um dich zu verbinden, um dich zu heilen, um zu vergeben, um etwas Neues in dich hineinzulegen. Wisst ihr, Jesus hat den Tod und alle Mächte des Bösen, der Zerstörung und der Lüge ein für alle Mal überwunden. Am Kreuz hat er den Sieg für uns errungen und mit seiner Auferstehungsbotschaft am Ostermorgen, mit der aufgehenden Sonne, übrigens, die würden wir heute sehen, hätten wir nicht den Saharasand in der Luft. Ist wirklich wahr, habt ihr heute den Scheibenwischer mal bedient? War viel Saharasand bei mir auf der Scheibe drauf. Also die Sonne würde eigentlich scheinen. Also mit diesem Ostermorgen, mit dieser Ostersonne, die aufging, erstrahlt diese Hoffnungsbotschaft ganz neu in diese Welt hinein, gegen allen Augenschein. Damals war es die römische Besatzungsmacht mit all den Repressionen, mit all dem Druck. Heute sind es vielleicht andere Dinge, die wir jetzt zuerst nennen würden. Aber wir können sagen, Jesus, weil du lebst, bist du meine Hoffnung. Weil du durchgehalten hast, halte ich auch durch. Weil du nicht aufgegeben hast, gebe auch ich nicht auf. Denn du bist bei mir, jetzt und morgen und die Zeit, die vor mir liegt. Ich will glauben, dass deine Auferstehungskraft mein Leben prägt. Schauen wir einmal genauer. Wir werden einmal auf die Frauen schauen und einmal auf die Männer. Ich möchte euch mal die Frauen, die Situation der Frauen mal vor Augen halten. Die Situation, wie ich sie mir vorstelle. Wie war denn das damals? Wir hören von Maria aus Magdala. Eine ganz interessante Person. Manchmal sagen wir Maria Magdalena, aber Magdalena heißt aus Magdala. Also Maria aus Magdala. Maria, die Mutter des Jakobus, also einer von den Jüngern, von den 12. Und Salome. Sie kommen gleich nach dem Sabbat an dem Ostermorgen ganz früh, also wo man das dann eben auch darf. 6 Uhr fängt der neue Tag an, dann sind sie los, weil vorher war Sabbat, durften sie es nicht. Dann sind sie gleich um 6 Uhr morgens losgegangen, um Jesus zu balsamieren. Den toten Jesus, den Leichnam einzubalsamieren. Warum? Warum gibt es Gräber? Warum gibt es Bilder von Verstorbenen, die wir uns anschauen, wenn wir ihrer gedenken? Oder vielleicht auch etwas, was wir mit ihnen verbinden. Und wenn wir diesen Gegenstand uns zur Hand nehmen, dann wissen wir, das ist von ihr oder das ist von ihm. Das ist eine Verbindung. Warum machen wir das so? Einmal erweisen, so war es bei den Frauen, erweisen sie damit Jesus die letzte Ehre? Aber ich glaube, das andere ist mindestens genauso stark. Sie haben damit auch versucht, indem sie ihn albe einbalsamieren wollten, versucht, mit dem Schmerz des Verlustes, mit dem Schmerz der Trauer zurechtzukommen und fertig zu werden. Weil das ist ja das Problem, wenn wir loslassen müssen und jemand geht, dass das immer mit Schmerz verbunden ist. Das, was zusammengehört, auf einmal auseinandergerissen wird. Das ist ja immer furchtbar. Wie es weitergehen kann ohne Jesus, das wissen die Frauen nicht. Ich möchte das mal mit diesem Begriff ausdrücken. Jesus war ihr Protégé. Jesus war ihr Unterstützer. Jesus war ihr Förderer, ihr Ermutiger. Macht euch das mal klar. Diese Frauen leben in einem Umfeld, männerdominiert in der jüdischen Welt. Kein anderer hat den Frauen so viel Respekt entgegengebracht, wie es Jesus tat. Kein anderer hat sie so wertgeschätzt und so geachtet, wie sie es bei Jesus erlebt haben. Als Frauen in der damaligen Zeit. Sie sind seine Jüngerin, hat Jesus gesagt. Sie sind seine Nachfolgerinnen. Sie sind seine Freundinnen. Ja, er nennt sie Schwestern. Was für eine Würdigung. Brüder und Schwester. Was für eine Würdigung. Für uns heute vielleicht selbstverständlich, weil wir eben in einer emanzipierten Zeit leben. Aber damals, und das ist noch gar nicht so lange her, da war das auch noch anders. Vielleicht sogar hier in der Gemeinde. Würdigung, Wertschätzung. Ohne Jesus als Fürsprecher können sie eigentlich gar nicht leben. Das sagt ihnen ihr Schmerz, ihr Bauch, ihr Gefühl ganz deutlich. Mit Jesu Tod ist ihnen quasi der Boden unter den Füßen weggezogen worden und sie fühlen sich wie im freien Fall. So stelle ich mir das vor. Und dann sind sie auf dem Weg zum Grab. Ich bin ja auch schon ein paar Mal zum Grab gegangen von lieben Menschen. Von Berufswegen, aber auch familiär. Was ist das für ein Weg, wenn du hinter dem Sarg herziehst oder zum Grab gehst? Es ist ein bedrückender Weg, es ist ein trauriger Weg. Sie denken an den Stein, das haben wir eben gehört in der Lesung, der weggerollt werden muss, der viel zu schwer für sie ist. Sie denken an die Soldaten, die als Wachen aufgestellt sind, da kommen sie gar nicht dran vorbei. Also keine Ahnung, ob das Vorhaben, das sie haben, Jesus zu balsamieren, überhaupt funktioniert. Keine Ahnung. Und trotz all dieser Gedanken und trotz all dieser Gefühle, sie machen sich auf und sie gehen hin. Ich meine, das ist allemal besser, haben sie wahrscheinlich gedacht, als zu Hause zu sitzen wie die Jünger und flennen. Und das ist nochmal ein Punkt, der vielleicht gar nicht unwichtig ist. Es ist allemal besser, du machst dich auf den Weg zu Jesus, der für dich gestorben ist und wieder auferstanden ist. Du machst dich auf den Weg zu Jesus, selbst wenn du am Ende deiner Hoffnung angekommen bist. Weil dann kann etwas Neues passieren. Und so stehen die Frauen vor dem Grab Jesu und der Stein ist bereits weggerollt. Und ich stelle mir das vor, so große Fragezeichen in ihrem Gesicht. Was wird das? Der Stein ist weggerollt, die Soldaten nicht da. Was wird das? Was ist hier los? Und dann gehen sie in die Grabkammer und sie sehen nicht den Leichnam Jesu, sondern sie sehen einen Engel dort sitzen, wo eigentlich Jesus liegen müsste, also der tote Jesus. Und dieser Engel sagt zu ihnen, ihr braucht euch nicht erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Den haben sie gesucht, den. Nicht den. Den Angenagelten haben sie gesucht. Den Verlierer, den Toten, den Besiegten haben sie gesucht und nicht den, der auferstanden ist, den Gott lebendig gemacht hat. Und der Engel sagt, ihr sucht den, aber er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch zu Petrus, der braucht es nochmal extra, ne? Auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Sie können kaum glauben, was sie da hören. Sie können kaum glauben, was sie da sehen. Heute würden wir formulieren, ist das Fake oder ist das Realität? Ist das Fake oder ist das Realität? Bilde ich mir das jetzt ein? Halluziniere ich oder ist das jetzt irgendwie eine Show oder was ist das jetzt? Aber wisst ihr, so ist es im Erleben der Auferstehungskraft Jesu. Verstehen können wir kaum, was Jesus tut, wenn er eingreift in unser Leben, wenn er Schuld vergibt. Und wir können vergeben, wir können Wiedergutmachung leisten, wo wir schuldig geworden sind. Wenn er heilt, wenn er in Kraft setzt, wenn er uns aus dem Gefängnis befreit, wenn er uns freispricht von Schuld und Sünde. Und so berichtet Markus, aber auch alle anderen Evangelien, Lukas und auch Matthäus, bis auf Johannes, der hat nochmal eine andere Geschichte von der Auferstehung. So berichten diese drei, dass die Frauen die ersten waren, denen er begegnet ist. Das hat uns was zu sagen, ihr Lieben. Das hat uns was zu sagen. Gott kommt uns in Jesus mit unendlicher Liebe entgegen, um uns zu erlösen, um uns frei zu kaufen, um uns zu heilen, um uns mit dieser Hoffnung zu beschenken, die einen Menschen radikal verändert. Und verstehst du, diese Botschaft gilt dir. Wenn du quasi am Ende bist, wenn du an den Rand gestellt bist, wenn du vielleicht ähnlich wie die Frauen damals kaum was zu sagen hast und kaum Einfluss hast, wenn du diffamiert wirst, wenn du missachtet wirst, wenn du geschlagen wirst, wenn du keine Rolle spielst in dem Theaterstück dieses Lebens, wenn du dich irgendwie am Ende deines Weges siehst und nicht weißt, wie es werden soll, dann ist das deine Hoffnungsbotschaft. Jesus lebt, und zwar in deinem Leben. Für dich. Und dann sind da die Jünger zum Schluss. Die Jünger, diese Männertruppe, ja, der vierte Musketier. Das sind so die Kämpfer, taffe Jungs. Ja, die sitzen jetzt da und flennen, weinen, haben wir gehört. Sie weinen. Sie haben sich verkrochen, sie haben sich zurückgezogen, sie haben sich weggeduckt, sie sind untergetaucht. Alle 11, außer Judas, der 12., der hat sich erhängt, weil er mit der Schuld nicht klarkam. Und dann sitzen sie da in ihrem Zimmer. Sie haben so viel mit Jesus erlebt. Sie haben alles für Jesus gegeben. Sie haben ihre Liebe, die sie hatten, Jesus gegeben. Sie sind in Höhen und Tiefen mit Jesus unterwegs gewesen. Sie haben ihn mit Haut und Haaren verehrt. Und plötzlich, innerhalb weniger Tage war alles vorbei. Einzug in Jerusalem und ein paar wenige Tage und er war tot. Wisst ihr, das geht viel zu schnell. Da kommst du gar nicht hinterher. Mit dem Tod kannst du gar nicht klarkommen. Das kannst du gar nicht verarbeiten. Das kannst du gar nicht verkraften. Es ist wie ein existenzieller Weltuntergang für sie. Es ist wie ein Trauma ohne Ende. So als hätte man bei ihnen den Stecker gezogen. Aus und vorbei. Kein Strom mehr, nichts geht mehr. Nun, dass Jesus ihnen davon erzählt hat, dass er diesen Weg gehen würde, wir hatten es in der Lesung eben, ich glaube, daran haben sie sich nicht wirklich erinnert. Und ich weiß auch nicht, ob es sie wirklich getröstet hätte in dieser Situation. Jesus ist vor ihren Augen abgeführt, er ist gedemütigt worden und schließlich am Kreuz hat er den schlimmsten Verbrechertod erlitten, den man sich vorstellen kann. Das ist ihr Meister, das ist ihr Rabbi, das ist ihr Jesus. Und das Schlimme daran, Jesus hat das alles mit sich machen lassen. Der Sohn Gottes hat das alles mit sich machen lassen. Und das Schlimmste daran, der Vater im Himmel hat das alles zugelassen. Wo bitteschön ist denn da Hoffnung? Raum für Hoffnung. Und vielleicht kennst du solche Zweifel. Jesus am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und vielleicht kennst du solche Zweifel, wo du Dinge erlebst und du fragst auch, mein Gott, warum? Oder du denkst das für andere Menschen. Warum muss das so sein für den oder für die? Warum in dieser Welt? Warum muss das so sein? Warum greifst du nicht ein? Warum lässt du es einfach geschehen? Vielleicht kennst du das, wenn du nicht verstehst, warum Dinge so passieren, wie sie passieren. Und es ist so für dich, als würde Gott dich an einen Endpunkt bringen und du weißt einfach nicht mehr, wie es werden soll. Bei den Jüngern gab es auch dieses Fragezeichen in diesen schmerzverzerrten Gesichtern. Alles hat seine Zeit. Abschied nehmen hat seine Zeit. Schmerzen haben ihre Zeit. Verzweiflung hat seine Zeit. Das Weinen hat seine Zeit. Und so sitzen sie hinter verschlossenen Türen und Fenstern und nichts geht mehr. Und trotzdem bricht mit dem Auferstandenen, der ihnen begegnet, etwas ganz Neues in ihr Leben hinein. Ob sie das glauben können oder nicht. Ob das logisch, rational erklärbar ist oder nicht. Und auf einmal verändert sich etwas und sie werden in Bewegung gesetzt. Pfingsten kommt ja noch, darf ich ja heute nicht überpredigen. Es geht ja weiter. Und sie werden zu Zeugen für diesen auferstandenen Jesus, sodass wir heute davon profitieren und hier sitzen. Die Bibel berichtet von weiteren Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und immer hat diese Begegnung etwas Neues bewirkt und Hoffnung geschenkt. Und darum zum Schluss die Frage, wie ist das, wenn wir aus diesem Loch, in dem wir uns befinden, wo wir selber uns nicht herausziehen können, wo wir keine Antworten auf so viele Fragen haben, wo wir keine Kraft haben, diese Situation zu verändern, wie können wir diese Osterbotschaft damit hineinnehmen? Wenn das unsere Situation ist, wenn das deine Situation ist, dass du diese Fragen kennst, diese vielleicht auch Gefühle, Emotionen kennst, dann ist diese Osterbotschaft deine Botschaft. Am Ende ist Hoffnung da. Wenn du am Ende bist, ist Hoffnung da. Das ist wie ein Glaubenssatz, den du jetzt ein paar Mal gesehen und gehört hast. Wie ein Glaubensbekenntnis, das du sprechen kannst. Ostern heißt, am Ende ist Hoffnung da. Diese Botschaft bewirkt, wozu Gott die Quelle der Hoffnung sie setzt. Wir glauben diesem Jesus dennoch gegen den Augenschein, egal was unsere Bedrückung sein mag. Er hat sich am Kreuz für uns hingegeben, hat alles gegeben, um uns zu erlösen. Was gibst du hin? Er hat sein Leben hingegeben für dich. Was gibst du hin, damit das neue Wirklichkeit wird in deinem Leben? Hoffnung ist, wenn dein Ende der Anfang von etwas ganz Neuem wird. Hoffnung ist, wenn dein Ende der Anfang von etwas ganz Neuem wird. Und ich möchte jetzt beten zum Schluss der Predigt. Gott danken für das, was er in Jesus getan hat. Diese Hand und diese Hand. Und wenn man diese Hand umdrehen würde, ne? Also die Fingerkuppen nach oben, was wäre das dann für eine Hand? Was würdet ihr sagen? Ja? Ruhig lauter? Ja, das ist dann die segnende Hand. Klar, es ist die verletzte Hand, die durchbohrte Hand. Es ist der Heiland, der uns segnet. Es ist die segnende Hand. Und ich möchte dir die Zeit lassen, im Gebet gleich, dass du Jesus dein Herz ausschüttest, wenn du das möchtest, als eine Antwort auf das, was du jetzt gehört hast. Ausschüttest und vielleicht auch benennst, das kannst du still tun, das kannst du murmeln tun, sagen kannst, was ist das, was dich festhält? Was ist das, was dich verletzt? Was ist das, was wie ein Nagel, wie ein Stachel im Fleisch, wie ein Nagel in deiner Hand ist und du möchtest es Jesus bringen, damit du die Freude der Osterbotschaft, damit du das Heil Gottes in Jesus Christus, damit du diese Botschaft von Ostern noch mal ganz neu erleben kannst. Und du bringst es ihm, du machst die Hand auf und reichst es ihm, du legst es ihm quasi unter das Kreuz und er möchte als der Auferstandene deine Wunden balsamieren, pflegen, heilen, verbinden, damit du der sein kannst, den Gott aus dir machen möchte. Er hat die Kraft dazu. Da ist Hoffnung. Vielleicht ist das Ende bei dir, aber da ist Hoffnung. Vielleicht weißt du nicht weiter, aber es ist ein Weg. Weil er hat es, er kann es, er will es, er lebt heute, morgen und auch in Zukunft. Lasst uns beten und darfst in dem Gebet es für dich so formulieren. Lieber Jesus, danke dafür, dass wir diese Osterbotschaft hören dürfen. Du lebst, du hast den Tod überwunden, du hast etwas ganz Neues gebracht, etwas Ewiges, etwas Unverlierbares, einen Schatz, den wir nirgendwo sonst finden. Die Begegnung mit dir verändert unser Leben. Die Begegnung mit dir, der du auferstanden bist, macht alles neu. Und so sind wir neu. Wir sind eine neue Kreatur. Ist jemand in Christus, ist er wie eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Herr, du weißt um all die Dinge, die uns bedrücken. Du weißt vielleicht auch um den Ärger und den Zorn. Du weißt um die Verletzungen, die wir mit uns herumtragen. Du weißt um die Scham, die wir in unserem Herzen haben. Du weißt um die Schuld in unserem Leben. Du weißt auch um die mangelnde Vergebungskraft, weil Menschen an uns schuldig geworden sind. Herr, du bist derjenige, der uns versöhnt mit dem Vater, der vergibt, der verbindet, der tröstet und etwas ganz Neues schenkt. Lass uns das heute an diesem Osterfest erfahren. Und ich lade dich ein, in der Stille Gott dein Herz auszuschütten und das zu sagen, was dich bewegt. Danke, Herr Jesus Christus, du hast dich selbst für uns dahingegeben. Du hast uns alles geschenkt, Herr, was wir brauchen, um an deiner Hand zu leben, den Weg mit dir zu gehen und das Ziel der Ewigkeit vor Augen zu haben. Du schenkst uns eine Hoffnung, die über alles hinausgeht, was es in dieser Welt gibt, auch über alles, was uns bedrängen und bedrücken kann. Danke, Herr, dass du gerne vergibst. Danke, dass wir neues Land ersehen dürfen, auf neues Land gestellt werden und unsere Füße weiten Raum haben, weil du uns in die Freiheit führst. Und so möchte ich dich bitten, Herr, für einen jeden, der das mit seinem Herzen so bekannt hat und so gesagt hat, dass du die Osterfreude in ihn, in uns hineinlegst, Herr. Mach du uns von innen, Herr, freudig über das, was du uns schenkst. Segne dieses Osterfest für uns, Herr, und für die Menschen an unserer Seite, für unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für unser Land, ja, für diese Welt. Nichts ist größer, Herr, als das, was von dir kommt. Hab Dank dafür. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.